What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu What's Up Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück und ich bin heute euer Host. Ihr alle seht es, Broken Deals prägen aktuell das M&A-Geschäft. Dabei ist zumindest bei den Finanzinvestoren der Wille, Deals zu machen, ja eigentlich sehr groß. Einerseits müssen sie das ihnen zugesagte Kapital zum Arbeiten bringen, andererseits ihren Investoren aber auch Rückflüsse liefern, um Momentum für das nächste Fundraising zu erzeugen. Und auch die Finanzierer sind eigentlich ja grundsätzlich bereit, Deals zu machen. Woran also liegt es, dass der Dealmotor nach wie vor nicht richtig in Schwung kommt? Und welche Rolle können die Prozessberater als Problemlöser spielen, wenn es heißt, let's get the deal done? Darum geht es heute in unserem Podcast, um die Beraterperspektive auf dieses sehr aktuelle und interessante Thema. Dafür haben wir zwei Gäste eingeladen, die meisten von euch gut kennen werden. Den Finanzierungsberater Lars Schulz, Senior Managing Director bei Hertha & Co. und den Anwalt Ulf Gose-Jakob, Co-Managing Partner von Taylor Wessing in Deutschland. Vielen Dank, dass ihr euch dieser Diskussion stellt und herzlich willkommen in unserem Podcast, Lars und Ulf.
Hi, Michael.
Vielen Dank, Michael.
Ich starte mal mit einer ganz leichten Frage. Woran scheitern im Moment Deals?
Na, wir haben natürlich eine verhaltene wirtschaftliche Gesamtlage mit der schwächelnden Konjunktur, Nachfrage, Risiken geopolitischer Art. Das führt dazu, dass Unternehmen in historischen Zahlen und Current Trading Impact haben, aber auch natürlich Pläne nach vorne deutlich angreifbarer geworden sind, Wachstumspläne, durch die Evidenz, dass Risiken sich auch materialisieren können. Gleichzeitig sind die Finanzierungskosten ja nachhaltig gestiegen. Das führt dazu, dass Debt Capacity auf der einen Seite runtergeht und auf der anderen Seite natürlich potenzielle Käufer nicht zwingend die Cases 1:1 so glauben, die ihnen gezeigt werden, da stärkere Abschläge vornehmen. Und das führt in Summe dazu, dass es auch nicht hilft, die Valuation Gaps, die teilweise noch bestehen, zu schließen. Also das fällt dann auseinander. Was glaubt der Verkäufer, was das Asset wert sein sollte? Und was glaubt der Käufer, was er bezahlen sollte? Und da spielt natürlich auch mit rein, dass du nicht das Debt bekommst, das du vielleicht gerne hättest, weil der Finanzierer auch gelernt hat, Risiken können sich materialisieren und es ist längst nicht alles ein stabiler Wachstumscase, so wie es mal vor 3-4 Jahren, na eher 4 noch gesehen wurde, als es eigentlich nur aufwärts ging. Aber die Frage, wie stark geht es denn eigentlich aufwärts? Und jetzt hat man gesehen, es kann auch seitwärts laufen und auch mal runtergehen. Und das hat ein bisschen das Bewusstsein geändert aus meiner Sicht bei den Marktteilnehmern.
Wie kann es denn sein, dass der Preis als Brückenbauelement im Moment seine Wirkung verloren hat?
Erstmal hat man Einstandspreise, auf die Verkäufer natürlich schauen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch durchaus Unternehmen, man sich fragen muss, ist es überhaupt noch ein Wachstumscase, ein stabiler Case, der weiterläuft? Und ich muss ja auch an die nächste Equity-Story denken als Käufer. Ich kann nicht nur sagen, was kaufe ich denn heute, was günstig ist, sondern wie verkaufe ich das an den nächsten? Und was ist? Ich brauche immer einen Wachstumscase nach vorne, der irgendwie zeigt, ich habe hier eine Story, die ich in 3 Jahren wiederverkaufen kann und die auch ein ordentliches Verhältnis hat von Risk-Reward. Also wenn ich davon ausgehen muss, es gibt ein Szenario, in dem mir das Thema völlig abschmiert, da muss schon sehr starke Upside mit dabei sein. Und das ist sicherlich auch ein Thema. Im Zweifelsfall lässt man lieber von kritischen Themen die Finger im Moment. Auf der Debt-Seite noch mehr als auf der Equity-Seite ist mein Eindruck. Auch verständlich aus dem Auszahlungsprofil, das sich daraus ergibt. Aber man ist einfach vorsichtiger geworden und keiner möchte sich die Finger verbrennen. Gleichzeitig, hast du völlig recht, gibt es natürlich Druck, Geld zu investieren auf allen Seiten. Aber die Selektivität ist gestiegen. Und das ist eine Folge davon, dass man eben sah, es ist nicht alles immer nur am Steigen, wie auf dem Aktienmarkt. Es ist ja auch, gibt es ja auch echte Gewinner, kenne ich im eigenen Portfolio, und Dinge, die haben einen anderen Weg genommen. Und das ist für mich das Kernelement, der Kerngrund.
Ich würde das nochmal ergänzen wollen, wenn ich darf. Ich glaube, es kommt massiv darauf an, in welche Sektoren des Marktes man tatsächlich schaut. Der sozusagen Small- und Lower-Mid-Cap-Bereich, da wo du also sozusagen Primary-Deals machen möchtest, da finden, glaube ich, Verkäufer und Käufer immer noch passabel zusammen. Ja. Da sind auch immer da, wo die Geschäftsmodelle finanzierbar sind, sozusagen Finanzierer an Bord, um tatsächlich ihre Rolle in diesem Spiel auch zu übernehmen. Da, wo es schwierig ist, ist da, wo Lars das schon angesprochen hat, wo man Assets mit einer gewissen Historie hat, wo man Assets hat mit einer gewissen LTM-Sicht auf die Zahlen und die tatsächlich im Markt zu platzieren, gerade die Secondaries, da ist es schwierig. Und da wird es auch sozusagen schwierig bleiben für eine Zeit, insbesondere da, wo ich Assets habe, die ich sehr, sehr teuer gekauft habe im Primary-Bereich.
Absolut. Es gibt auch Sektoren, wenige, auf die sich alle stürzen und in denen die alte Welt noch voll am Leben ist, in denen sich die Finanzierer und Equity-Investoren gegenseitig überbieten in der Aggressivität, um zum Zuge zu kommen. Aber die Sektoren sind doch deutlich weniger geworden. Und die Tendenz bei den etwas zweifelhafteren Sektoren, die ein paar schwierigere Themen haben mögen, es lieber direkt sein zu lassen, die ist deutlich gestiegen.
Ja, das liegt natürlich auch an den Erfahrungen, die wir alle miteinander gemacht haben in den letzten 18 bis 24 Monaten. Wenn ich also gesehen habe, dass ich ein Asset in einem gewissen Sektor habe, der schwer gelaufen ist, ich nehme jetzt ganz bewusst einen, der nicht im Leverage Finance spielt, also Automotive beispielsweise oder Real Estate oder Mode, wobei Mode zum Teil jedenfalls Leverage Finance Aspekte hat. Überall da habe ich natürlich Erfahrungen gemacht, die ich übertragen muss und bei denen ich als Finanzierer, aber auch als Investor ehrlicherweise mir sehr genau überlegen muss, inwieweit ich den Deal dann tatsächlich mache.
Lars, wenn wir uns mal einen Deal anschauen, der jetzt kein hoffnungsloser Fall ist, sondern den man durchaus noch über die Ziellinie bringen kann, auch wenn man die Extrameile gehen muss. Ihr als Finanzierungsberater habt ja eine sehr große Eigenmotivation, alles möglich zu machen, um den Deal zum Fliegen zu bringen. Das liegt ja auch an euren Vergütungsstrukturen. Welche Extrameile müsst ihr denn im Moment gehen, um Dinge passend zu machen, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen, um einen Deal zum Fliegen zu bringen, die vielleicht vor ein, zwei Jahren nicht nötig gewesen sind?
Also auf der einen Seite muss man sich vorher ein Bild machen, wie groß ist denn eigentlich die Debt Capacity, die realistischerweise im aktuellen Markt verfügbar ist, also beim Zinsniveau, was machen die Finanzierer jeweils und auf der anderen Seite und welcher Struktur lässt sich was darstellen, Cash-Paying versus Non-Cash-Paying. Und auf der anderen Seite auch ganz wichtig, mit seinem Kunden zu besprechen, was braucht er denn überhaupt? Also das ist quasi Erwartungen managen schon mal auf der Seite, damit man daraus entwickeln kann, einen relativ klaren Ask an die Finanzierer, was will man denn von denen überhaupt? Wenn man kommt mit einem Asset, das irgendwie vielleicht ein bisschen schwierig ist auf den ersten Blick und sagt, was denkt ihr denn und lässt das völlig offen, dann werden sie sich schwer tun und da kommt man auch nicht voran. Besser ist zu sagen, wir brauchen dies oder jenes, das natürlich nicht gegen sich selbst verhandeln, aber da gibt es immer noch Bewegung drin, aber selber eine klare View haben auf das, was gebraucht wird, was darstellbar ist, das ist das eine. Das andere ist die Vorbereitung, was wird der Finanzierer wissen wollen, welche Diligence-Themen hat er, welche Q&A und auch, damit man abfängt, was sind die kritischen, also Absagen fallen leicht. Ja? Deswegen Absagegründe quasi proaktiv adressieren, auch schon in der Erstansprache, denn sonst läuft man Gefahr, dass jemand sagt, ach nee, das ist irgendwie, da haben wir schon mal so einen Fall gehabt und besser nicht. Und dann ist das Telefonat vorbei. Und deswegen in der Vorbereitung klare Selling Points entwickeln, die man auch untermauern kann mit Sensitivities, guten Argumenten, warum man sich das anschauen sollte. Es dem Finanzierer letztlich leicht machen, mit dem Thema weiterzuarbeiten, auch intern. Denn die müssen ja intern auch ihre Themen vertreten. Und wenn sie sich selber eingraben müssen auf ein Thema, bei dem sie eine geringe Chance sehen, dass das Sinn ergibt, dann wird es natürlich schwierig. Die kriegen einen Haufen Themen auf den Tisch, die sich angucken müssen. Und gerade bei solchen Themen fällt die Absage dann recht leicht. Insofern ist die Vorbereitung da sehr wichtig, dass man das alles in der Hand hat und auch nicht erst auf Nachfrage nach irgendwie zwei Wochen liefert, sondern sehr früh. Und dann eine klare Prozessführung im Nachgang. Aber Ulf, du wolltest was ergänzen?
Ja, ich hätte schon ausreden lassen wollen. Ich wollte aber noch einen Punkt ergänzen, den hattest du bislang noch nicht. Wir sind ja beide Berater. Und das ist, glaube ich, auch im Verhältnis zum Kunden oder Mandanten auch durchaus wichtig, sozusagen sorgsam und realistisch einzuschätzen, was der Markt denn tatsächlich hergibt. Und es gehört zur Vorbereitung dazu. Und auch manchmal, mag nicht jeder hören, manchmal aber auch die Botschaften zu überbringen, die der Markt möglicherweise vorwegnimmt. Also auch tatsächlich sorgsam zu beraten und zu sagen, was gerade möglich ist, was gerade nicht möglich ist, was in der Industrie, in dem Sektor möglich ist, was dort nicht möglich ist, was die Painpoints sind und wie man sie umspielen kann. Und da sind nicht immer leichte Botschaften dabei, sondern die muss man sozusagen sorgsam auch anmoderieren. Und mancher, ich glaube, die meisten, die uns mandatieren, sind sich im Klaren darüber, dass sie diese Form der Beratung, und zwar auch von einem Juristen, eine kommerzielle Beratung und von einem Debt Advisor auch mal sozusagen Hinweise auf juristische Themen bekommen. Aber Beratung ist, glaube ich, der wichtige.
Ja, das war der Punkt mit Erwartungen Menschen am Anfang, aber völlig richtig, dass man da, denn es hilft ja niemandem, wenn man an den Markt geht, dann ist der Kunde überrascht, ist der Kunde sauer, weil es nicht so gekommen ist, wie sich das erhofft hat, auf Basis vielleicht von Einschätzungen oder Hoffnungen, die er mal hatte. Insofern ist der erste Schritt völlig richtig, die Erwartung, gemeinsam managen, was ist denn hier realistisch? Heißt nicht, dass man nicht versucht, mehr aus dem Markt rauszukitzeln, als vielleicht auf den ersten Blick realistisch ist, aber es muss in der vernünftigen Bandbreite sein. Wenn ich mit einem völlig verrückten Ask auf den Finanzierer zukomme, der nicht passt zu dem Unternehmen, zu der Industrie, zur Debt Capacity, dann halten die mich nicht unbedingt für kompetent und sagen auch natürlich ab. Also da komme ich eh nie hin, soll ich mich damit beschäftigen. Aber den Kunden früh abzuholen, was ist hier realistisch, absolut richtig, ganz entscheidend.
Und zu dem Thema vielleicht noch abschließend, solange ich Wettbewerb aufrechterhalten kann, habe ich auch die Chance, das, was du gerade beschrieben hast, nämlich sozusagen den Markt immer noch mal einen Schnaps weiterzudrehen, auch zu erreichen. Wenn ich keinen Wettbewerb habe, sondern weil ich sozusagen schon mit zu viel reingegangen bin, 90% der Finanzierer abspringen, dann werde ich es nicht hinbekommen, tatsächlich einen richtig guten Deal für einen Sponsor zu erstellen und auch einen akzeptablen Deal für die Finanzierer, weil schlicht und ergreifend am Ende des Tages Lender of Last Resort da noch steht.
Absolut richtig, und deswegen muss man auch verhindern, dass einem früh viele absagen oder positiv formuliert, dass viele im Prozess teilnehmen. Ja, das war ja das, was ich eingangs auch sagte. Wenn einem aufgrund falscher Vorbereitung 90% schon abgesagt haben und dann auch weitere 5%, nachdem sich Unterlagen anschaut, dann wird es eben eine ganz enge Geschichte und dann wird es auch schwierig. Habe ich auch schon gemacht, aber zu verhandeln mit nur einem Verhandlungspartner ist relativ anstrengend und unangenehm. Macht schon mehr Spaß, wenn man mehrere hat, mit denen man, die man alternativ noch einsetzen kann.
Kommuniziert ihr eigentlich in dieser frühen Phase auch schon untereinander die verschiedenen Beraterstränge, die Finanzierungsberater, die Rechtsberater, die M&A-Berater, oder kocht da jeder noch sein eigenes Süppchen?
Jetzt müssen wir super aufpassen, Lars, dass wir unsere geheimen Telefonate nicht sozusagen offenbaren. Selbstverständlich telefonieren wir miteinander, und zwar frühzeitig, weil sozusagen für den Rechtsberater es wichtig ist zu verstehen, wo sind die Painpoints tatsächlich bei dem Unternehmen. Dann fange ich nämlich gar nicht erst an, in dem ersten Draft des Termsheets irgendeinen Schmuh unterzubringen, der zu dem Asset gar nicht passt. Und umgekehrt ist ehrlicherweise genauso. Wenn der Lars auf ein Structure Paper guckt, dann hat er ausreichend Erfahrung, um zu wissen, welche Strukturen aus rechtlichen Sinnen funktionieren und welche nicht funktionieren. Aber da mal kurz eben zu brainstormen und zu sagen, kriegen wir überhaupt eine einstöckige Struktur durch oder funktioniert das mit dem Überspringen des Gesellschafterdarlehens und solche Geschichten, da macht es schon Sinn, mal kurz zu sprechen. Und am Ende des Tages ist das, glaube ich, auch genau das, wo Mandant bzw. Kunde auch Mehrwert erwartet, nämlich Berater, die Hand in Hand arbeiten, pragmatisch sind und leise Themen ablösen, ohne sie gleich sozusagen auf dem Schreibtisch des Principals abzuladen.
Wir müssen eigentlich kaum was hinzuzufügen. Absolut. Die Berater sollten, und das tun sie auch, sich ordentlich abstimmen, Probleme möglichst leise lösen. Und natürlich erwartet der Kunde, dass die Berater ihm keinen weiteren Stress machen, sondern mit Lösungen kommen und möglichst einer abgestimmten View und sich auch nicht in gemeinsamen Calls sich die Berater behaken. Das ist Zeitverschwendung für den Kunden und hilft niemandem. Daher frühzeitige Abstimmung bei den Themen, die Sinn ergeben. Es dreht sich ja auch im Prozess von erst sehr kommerziell und dann wird es immer stärker in die rechtliche Schiene hinein. Heißt aber nicht, dass rechtliche Themen nicht relevant werden, auch schon am Anfang, wie man das Thema angeht. Und auch kommerzielle Themen nochmal am Ende aufkommen können, bei denen der, also wir sind ja eigentlich, wir Ulf und ich haben ein paar Tage zusammen gemacht. Das ist ja letztlich von Anfang bis Ende ist man da im engen Austausch. Der eine fährt dann ein bisschen runter im Verhältnis und der andere ein bisschen hoch, selbstverständlich. Ja, ich schreibe natürlich nicht den SFA, den drafte ich nicht, aber ich lese ihn auch durch, ich lese ihn trotzdem durch und bespreche ein, zwei Themen, die noch zu besprechen sind aus meiner Sicht.
Ulf, euch Anwälten sagt man ja nach, dass ihr mitunter besser seid im Finden von Problemen als im Lösen von Problemen und dass ihr tendenziell auch Lösungen vorschlagt, die sehr stark im Sinne eures Mandanten sind, aber oft für die Gegenseite dann nicht wirklich akzeptabel. Das ist sicherlich Holzschnittartig und nicht immer zutreffend und hat sich wahrscheinlich auch geändert in letzter Zeit. Du schmunzelst schon. Ich bin sehr gespannt auf deine Gegenrede. Die Frage, die ich an dich habe, ist, hat sich euer Selbstverständnis oder eure Art, wie ihr Transaktionen agiert, auch in den letzten Jahren verändert im Sinne von weniger Bluthund und mehr auch Brückenbauer, Problemlöser, Gesamtprozesssteuerung in den Blick zu nehmen als, sagen wir mal, das Lösen von einzelnen juristischen Problemen?
Ich hatte erst auf der Zunge mit Unfug zu antworten. Das ist aber ja mal sehr unverschämt, deswegen nehme ich das sofort wieder zurück,
den Gedanken. Du darfst alles sagen, meine Frage war ja auch unverschämt.
Nein, Spaß beiseite. Am Ende des Tages ist doch so. Das, was wir verhandeln, ist ein Kreditvertrag. Das ist nicht ein M&A-Deal, wo ich mein Unternehmen einmal verkaufe. Wenn ich mein Unternehmen einmal verkaufe, dann reden viele darüber, dass es um Win-Win geht. Das ist aber Quatsch. Es geht um Win und nur um Win. Den höchsten Kaufpreis, der möglich ist, die geringsten Garantien, die möglich sind und so weiter und so fort. Bei einem Kreditvertrag ist das ganze Spielchen völlig anders. Wir sind über 5 bis 7 Jahre miteinander vertraglich gebunden. Ich natürlich möchte die eine Seite Wins erzielen und auch die andere Seite Wins erzielen. Aber wenn ich einen Finanzierer komplett sauer fahre, indem ich nur das große Win, aber auf der anderen Seite sozusagen Zero habe, dann wird das eine wundervolle Zeit über die 5 bis 7 Jahre, die ich da miteinander zu verbringen habe. Und in dieses Spielchen sind die Finanzierungsrechtsanwälte ganz genauso eingebunden. Selbstverständlich wird hart verhandelt an der einen oder anderen Stelle. Aber für alle Kollegen, mit denen wir regelmäßig und recht und viel arbeiten, kann ich 1 zu 1 sagen, das geht nicht um das Schaffen von Problemen. Es geht um das Lösen von Problemen und einen ziemlich pragmatischen Aufschlag und kommerzielles Verständnis dafür, was gut ist für den Mandanten. Nochmal, ne, sozusagen, das sind 5 bis 7 Jahre, die man miteinander verbunden ist. Die können ganz schön anstrengend und furchtbar werden, wenn man es am ersten Tag komplett die Bahn zerstört. Deswegen sagen wir auch unseren CFOs immer, habt ein Auge auf, klingt hochtrabend, aber Kapitalmarktkommunikation. Bau dir eine vernünftige Beziehung auf zu deinen Counterparts. Wenn es mal wirklich wabbelig wird, dann brauchst du diese Vertrauensbeziehung. Und so ist es für uns Anwälte ganz genauso.
Und was da, glaube ich, hilfreich ist, und deswegen sprechen der Ulf und ich zum Beispiel auch frühzeitig darüber, für die Dokumentation, sei es Termsheet oder SFA, was braucht das Unternehmen denn? Das muss natürlich auch der Kunde, muss man das dem vorher aus der Nase ziehen manchmal oder drüber sprechen, ob er da klare Pläne hat. Denn es ist immer einfacher, bei harten Verhandlungen zu sagen, ich brauche dies oder jenes, weil es einen kommerziell belegbaren Grund gibt, was man vorhat, welche Optionalität man noch benötigt. Wenn man nur sagt, ich möchte gerne alles haben, maximal, alle Freiheiten, alle Baskets maximal hochdrehen, dann fragen natürlich schon, was wollt ihr eigentlich hier von mir? Was soll das? Und da ist es sehr wichtig, dass man darauf Antworten hat. Sonst wird man natürlich zu Recht ein bisschen rasiert bei den Themen und die Leute fahren vielleicht mal sauer. Ich hatte eigentlich immer erlebt, wenn man ein gutes kommerzielles Argument hatte, das zu untermauern, was auch auf der richtigen Seite gebraucht wurde, ist es deutlich einfacher geworden. Manchmal klappt es auch trotzdem nicht, weil es irgendwelche Widerstände gibt bei dem Finanzierer intern. Aber das ist immer unser Ansatz, das so zu fahren. Gute kommerzielle Argumente helfen natürlich, Dinge durchzuholen in Verträgen, in Termsheets.
Du hast was Gutes angesprochen, und zwar, ihr seid ja immer auch dem Mandat unterlegen, das euch euer Kunde oder Mandant gibt, was der euch als Mission auf den Weg gibt. Wenn der euch sagt, ihr sollt mit der Kettensäge in den Verhandlungsraum reingehen, dann kann man euch natürlich wenig vorwerfen, dass ihr die Rücken nicht baut. Die Frage, die ich mir stelle, ist, die PIs, die ich kenne, die wollen alle Deals machen. Die wollen Dealbreak aus dem Weg räumen, wie es geht. Merkt ihr auch, dass ihr heute ein anderes Mandat kriegt als früher, was die Bewegungsfreiheit angeht, den Aufruf, sich selbst einzubringen, sich selbst Brücken zu bauen, also mehr Beinfreiheit als nur den optimalen Vertrag rauszuhandeln oder den optimalen Kredit an Land zu ziehen?
Mehr Beinfreiheit, also ich weiß nicht, wir waren schon immer eng abgestimmt mit dem, was beim Kunden passt und was nicht. Wir haben natürlich, oder ich kann nur für mich sprechen, man versucht, Themen auch selbstständig zu erweitern, durchzuholen. Selbstverständlich, aber am Ende entscheidet der Prinzipal, was gemacht wird. Wenn das zu seinen Gunsten ist, passt es. Wenn es eine Austauschbeziehung geben mag für Dinge, die besser sind und dafür müssen wir was anderes hingeben, dann nehme ich das mit, aber freizeichnen muss der Prinzipal natürlich. Wie weit man da freie Hand bekommt, in gewisser Weise, hängt davon ab, wie gut man sich schon kennt. Das ist sicherlich auch ein Element. Kunden, die ich sehr gut kenne, mit mir mehrfach was gemacht haben, die haben da eine andere View drauf, als jemand, der zum ersten Mal mit mir arbeitet. Ist aber auch verständlich. Aber das weiß auch jeder und ist aber auch hilfreich für die Berater. Das ist natürlich immer noch die Prinzipalsentscheidung, man sich vorbehalten kann. Dadurch kann man Themen diskutieren, ausloten, Trade-offs diskutieren und die dann mitnehmen. Ja, auch wenn man schon weiß, selbst wenn ich vorher weiß, was da rauskommen mag, grundsätzlich und eine starke Meinung habe. Aber die letzte Entscheidung bei größeren Sachen liegt immer dann bei dem Prinzipal. Aber natürlich, das kann ich schon in gewisser Weise abschätzen in der Regel, was Sinn ergibt und was nicht. Ja, man bespricht ja auch Dinge vorher, deswegen immer wichtig, frühzeitig und auch laufend zu besprechen, was wird gebraucht, was akzeptabel, was nicht mit dem Kunden, ohne ihm jetzt zu sehr auf die Nerven zu gehen. Ja, wir sind ja als Berater, wollen wir das Leben leichter machen und nicht schwerer. Aber dann haben die Diskussionen, die wir führen, einfach auch mehr Hand und Fuß. Ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass ich von meinem Kunden völlig kassiert wurde in dem, was ich vorher mal vorbesprochen habe. Bislang, ja, warten wir es mal ab.
Bisschen anders sieht's ja aus bei Restrukturierungen. Über die Deals, die wir jetzt gesprochen haben, das sind ja Can-Do-Deals. Wenn man sich nicht einigt, dann pullt man halt den Prozess und dann gehen alle ihre Wege und nichts ist passiert. Wenn man einen Restrukturierungsfall auf dem Tisch hat, gerade noch eine Finanzrestrukturierung ansteht, dann ist ja der Einigungsdruck sehr hoch und in aller Regel ist das ein Extremszenario, die Insolvenz hilft niemandem wirklich weiter am Tisch. Ist eure Aufgabe, Brücken zu bauen oder der Spielraum, den ihr habt bei Restrukturierung, anders als bei normalen M&A-Transaktionen?
Ich würde sagen, der ist deutlich enger. Also die Beinfreiheit, die ich bei einer Restrukturierung habe, ist deutlich geringer. Da ist die Abstimmung mit dem Mandanten auch tatsächlich deutlich, deutlich enger. Und zwar egal, auf welcher Ebene man unterwegs ist. Auf der Bankenseite genauso wie auf der Seite des Private Equity Houses oder der Gesellschaft. Weil am Ende des Tages geht es natürlich auch, sozusagen ist die Bedeutung dessen, was wir da tun, viel größer. Es geht darum, dass Parteien tatsächlich ihr Geld verlieren können oder sich überlegen müssen, wenn sie neues Geld reinstecken, ob sie das Geld jemals wieder zurückbekommen und wenn ja, mit welchem Return. Da ist die Beinfreiheit nach meinem Dafürhalten deutlich geringer. Ich glaube, die einzige Chance, die man hat, die Beinfreiheit etwas größer zu machen, ist eine sorgsame Analyse zu tun. Eben sorgsam zu analysieren, wie sind eigentlich die Optionen, wie ist eigentlich die Ausgangslage, wie sind eigentlich die Player, und zwar nochmal, egal auf welcher Seite man unterwegs ist, und was sind eigentlich die Handlungsfelder. Und ich vermute, Lars, da kannst du sofort drauf springen.
Ja, das ist der erste und wichtigste Schritt eigentlich, die Optionen durchzuanalysieren, aber auch die Zwänge, die die verschiedenen Stakeholder haben mögen. Denn das ist ja nicht nur alles eine Option, kann man machen oder auch nicht. Gerade Management bei einer Company, also Geschäftsführung, die in Schwierigkeiten ist, die hat rechtliche Zwänge in gewissen Situationen, die dann auch zu Insolvenz führen können, wenn sich die anderen Parteien nicht konstruktiv genug aufstellen. Deswegen die Optionsanalyse am Anfang zeigt dann, wo stehen die einzelnen Stakeholder, was können, was müssen die wann machen. Aber es hilft auch dabei, dem eigenen Kunden zu erklären, wie wird es denn eigentlich gesehen? Denn dann manchmal geht das auch auseinander. Zum einen, also welche Rolle hat man hier noch und was muss man tun, um die Rolle zu behalten? Denn ein Asset, das nun mal schwer unter Wasser ist, da ist der Equity Value häufig nicht mehr ganz so hoch. Ergo ist das letztlich aus wirtschaftlicher Sicht, könnte man aus Finanziererperspektive sagen, das Asset gehört den Finanzierern, auch wenn es rechtlich noch nicht der Fall sein sollte. Und das Bewusstsein zu schaffen als Startbasis, auch um dann vernünftigen ersten Vorschlag zu entwickeln, wenn man auf der PE-Company-Seite sein sollte, der nicht zu frech ist, damit man in Diskussionen hineinkommt, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und das hat sich jetzt gebessert über die Zeit, weil die Erfahrung in dem Bereich gestiegen ist bei vielen in den letzten Jahren. Also ist keine schöne Sache, aber es hilft bei den Diskussionen schon. Denn gerade am Anfang war bei manchen die Empörung recht hoch, als dann die erwartete Position der Finanzierer mitgeteilt wurde, weil man doch schon so viel Geld investiert hat. Ist auch verständlich, ne, natürlich, aber in dem Moment ist die Lage eine andere und so wird das für den Finanzierern dann auch gesehen. Und gerade wenn es um neues Geld geht, ist es nun mal so, wenn das Asset unter Wasser ist, neues Geld wird benötigt, der das neue Geld gibt, der bestimmt so ein bisschen die Musik in der Regel. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ohne neues Geld, wenn neues Geld gebraucht wird und Parteien stellen sich auf, ohne neues Geld zu geben, gerade je weiter hinten im Rang.
Das verlangt verdammt viel Fingerspitzengefühl von euch, oder? Also auch gerade, wenn nicht alle denselben View auf den Case haben und der eine oder andere überrascht ist von dem Blickwinkel des anderen Stakeholders auf die Situation.
Absolut, die Rolle des Brückenbauers, Moderators, Filter sein, die ist deutlich ausgeprägter nochmal in solchen Prozessen. Auch Eskalationen vermeiden, ganz wichtig, denn wenn man alle auf einen großen Call holt, ohne dass sie ein bisschen abgeholt sind, was realistisch ist, was Sinn ergibt, wo man steht, dann ist die Eskalation schon möglich und auch für niemanden hilfreich, denn wenn gewisse Aussagen fallen, die dann vielleicht gar nicht so gemeint sind, die können dann auch plötzlich die Company, das Management unter Druck setzen. Also am Ende, wenn es nicht mehr überwiegend wahrscheinlich ist, dass es eine Einigung gibt oder dass zumindest die Evidenz da ist über klare Äußerungen dazu oder noch schlimmer über E-Mails, dann muss man das schon sehr schnell wieder einfangen, wenn es sachgerecht ist, ja, natürlich nur. Und das ist auch ein wichtiges Element. Ulf, ergänze du gerne, aber ich glaube, das Management von Politik, Emotionen ist neben dem inhaltlichen, sachlichen ein ganz wichtiger Punkt in dieser Art von Prozessen.
Völlig richtig, zumal sozusagen auf zwei Ebenen geht's nur mit dicken Anführungsstreichen um das Verlieren von Geld. Bei dem Management geht's auch um persönliche Haftung. Und das, was du beschrieben hast, Lars, ist völlig richtig. Sozusagen Management muss sorgsam beraten sein. Auch da muss man aufpassen, wenn ich das mal so unverschämt sagen darf, dass jemand an der Seite des Managements steht, der die erforderliche Sachkenntnis, aber auch das erforderliche Fingerspitzengefühl hat. Wenn wir den Golffreund nehmen, ohne Golfern zu nahe treten zu wollen, und das die einzige Qualifikation ist desjenigen, der das Management berät, dann ist in solchen heißen Phasen das Risiko relativ groß, dass da mal was Emotionales, was Unüberlegtes und Gefährliches getan wird. Also da sozusagen auch Brücken zu bauen, Management vernünftig mitzunehmen, und zwar egal auf welche Seite man schaut. Auch der Kreditgeber ist grundsätzlich gut beraten, dem Management ein gutes Gefühl zu geben, egal ob er den Schlüssel übernehmen möchte oder nur die Sanierung herbeiführen möchte. Und das gilt für den Eigentümer natürlich ganz genauso.
diese emotionale Situation, die dort hervorbeschworen wird. Ich glaube, das macht es doch für euch deutlich schwieriger, wirklich als Brückenbauer zu fungieren. Ich kann mir vorstellen, Lars, wenn du zu mir kommst im Auftrag des Debt Funds und sagst mir als erstes, sorry, dein Asset gehört eigentlich wirtschaftlich uns, dann kann ich dich danach eigentlich nicht mehr als neutralen Makler oder als Brückenbauer wahrnehmen, weil ich fühle mich dann wahrscheinlich irgendwie herausgefordert, überrumpelt, das A-Wort fällt vielleicht. Das ist schwieriger als bei einem normalen Deal, oder?
Ich meine, grundsätzlich sieht das ja, die Leute sind ja trotzdem professionell. Die Frage ist, wie überbringt man die Nachricht und auf wem? Deswegen ist ein Berater dazwischen manchmal gar nicht so verkehrt, denn sachlich, die sind ja auch nicht doof. Ja, die können das schon sich selber ausrechnen. Das ist, oder als Berater auf der Company-Seite rechne ich es ihnen dann aus, wie ich das sehe. Da ist Fingergespitzengefühl gefragt. Es hat aber auch keiner Interesse daran, jetzt am Tag 1 sich gegenseitig den Kopf einzuschlagen. Ne? Das kann im Laufe des Prozesses, kann das mal passieren, dass da die Stimmung schlechter wird, um es euphemistisch zu formulieren, und dann auch mal ein bisschen die Emotionen hochkochen oder auch sehr hochkochen, habe ich auch schon erlebt. Aber an Tag 1 ist das weniger der Fall. Die Frage ist, wie überbringt man es, was ist die Folge davon? Ist das letztlich dann, man kann das so sehen, ist der Asset gehört eigentlich uns, bringt man damit dann auch einen Vorschlag mit, was die Lösung ist, dass derjenige, dem man das sagt, noch eine Rolle spielt? Oder sagt man dem, ja, wir nehmen es jetzt, auch wenn das vielleicht gar nicht so einfach sein mag, direkt. Oder ist das quasi nur die Einleitung dafür, da stehen wir und so machen wir weiter. Und wenn ich als auf der Debt Fund Seite sagen würde, es gehört eigentlich uns und es wird zum Beispiel auch neues Geld gebraucht, oder danach hieße es, lieber PI, du musst was machen, wir machen vielleicht auch was, aber die Returns, der Split muss ein anderer sein. Ja, und das, wir arbeiten ja auf beiden Seiten, sowohl auf Finanzierer- wie auf Company-Seite. Das, am Ende muss damit immer mit jeder Aussage, so ist es, auch eine Idee verbunden sein, wie machen wir weiter. Und danach stellt sich dann auf, meines Erachtens, wie die Stimmung sich dann entwickelt.
Ich würde den Ball zu Beginn deines Beitrags gerade nochmal aufgreifen wollen. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn du deine Analyse gemacht hast, und zwar alle beteiligten Seiten ihre Analyse gemacht haben, dann wird es eine Schnittmenge geben. Es gibt nie eine Analyse, also das Ergebnis der Analyse wird nie objektiv die einzig glückselig machende Wahrheit sein. Aber es wird eine Schnittmenge geben. Also wenn die Finanzierer zu dem Ergebnis kommen, der Sponsor ist nicht mehr im Geld, dann würde ich davon ausgehen, dass die Analyse des Sponsors vielleicht ist, ich bin nicht mehr ganz im Geld, aber ich habe noch eine Chance. Aber dass der seine Position erkannt hat, davon gehe ich ganz fest aus. Das heißt, hier fahren ja nicht zwei Schulkinder im Sandkasten aufeinander zu, sondern am Ende des Tages sind es total professionelle Marktteilnehmer, die ihre Analyse, ihre Hausaufgaben gemacht haben und feststellen werden, es gibt eine gewisse Schnittmenge der jeweiligen Analysen. Sozusagen, dass der alleinige Satz, das Asset ist mir, wie der Hesse sagen würde, das fällt nicht irgendwie vom Himmel. Zweiter Punkt, deswegen ist es umso wichtiger, das, was Lars gesagt hat, die Zwischentöne im Grunde auch tatsächlich so aufzunehmen und so zu rüberbringen, dass immer hinreichend Türen offen sind, um tatsächlich noch Lösungen zu finden, rechtsrum oder linksrum. Dritter Punkt, ich würde fast sagen, in 90% der Fälle bleibt Banking ja ein Relationship-Thema. Also auch wenn die wirtschaftlichen Interessen natürlich überwiegend sind, und zwar auf der Bankenseite oder Finanziererseite evident, aber auch auf der Private Equity Seite als Verwalter fremden Geldes, so ist trotzdem, will man ja künftig wieder auch gesunde Deals machen. Das heißt, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, ist in aller Regel auch vernünftig. Und selbst sozusagen dieses Schreckgespinst des bösen Sanierers, der plötzlich am Tisch auftaucht und nur noch rumschreit, ist doch sozusagen eine Fabelgeschichte. In aller Regel verhalten sich alle Parteien sehr professionell. Und das gilt in der Regel auch für Berater. Denn der Berater hat am Ende des Tages keine eigene Aktie in dem Spiel. Er ist Berater, aber nicht sozusagen Stakeholder im Sinne von Risk-Taker.
Aber eine Besonderheit habt ihr. Mich würde total mal interessieren, fällt es euch eigentlich manchmal schwer zu akzeptieren, dass ihr wahrscheinlich diejenigen im Raum seid, die mit Abstand größte Transaktionserfahrung haben, den Takt aber die anderen vorgeben?
Das ist als Berater ja nicht ungewöhnlich für so eine Situation am Ende. Die Frage ist, wie viel Education muss man leisten und in welcher Weise tut man das? Und hoffentlich wird den Ratschlägen, die man hat, auch gefolgt. Dem wird eher gefolgt, wenn die Argumente gut sind und die Analysen, die das untermauern. Aber grundsätzlich ist das gerade im Restobereich nicht ungewöhnlich. Jetzt gibt es natürlich auch andere erfahrene Marktteilnehmer auf der Beraterseite. Das ist da manchmal schon hilfreich, wenn letztlich beide Seiten dann jeweils vom Berater bespielt werden, damit die jeweils ihre Kunden managen können. Ein bisschen herstellen. Natürlich, wenn man jetzt, ja, auch die Banken haben ja Erfahrung in der Restrukturierung. Also leider haben jetzt ja viele deutlich mehr Erfahrung gewonnen, auch die noch nicht ganz so lange dabei sind in den letzten Jahren zu den Themen. Private Debt mittlerweile auch. Das hilft schon immer, wenn die vorher was gemacht haben, dass man mehr Erfahrung hat. Wenn ich als Berater weniger Erfahrung hätte, dann müsste ich mich auch fragen, warum bin ich denn jetzt der Berater hier eigentlich? Deswegen insofern, das ist eigentlich für mich eher fast der Standardfall, dass man in so einer Situation zumindest eine breitere Erfahrung hat als die anderen Teilnehmer.
Letztens ist genau der Punkt, ne? Warum nehme ich eigentlich einen Berater? Also im Wesentlichen drei Gründe. Erstens, bei Rechtsberatern, ich möchte Haftung auslagern. Zweitens, ich habe die Kapazität gar nicht in-house, um die Beratungsleistung selber mit eigenen Kräften tatsächlich auch vorzuhalten. Und drittens, ich kaufe mir Expertise ein. Ist doch logisch. Und wenn ich mir Expertise einkaufen möchte, die Expertise aber gar nicht da ist, dann ist es der falsche Berater.
Jetzt gibt es trotzdem da draußen einige Leute, die glauben, dass Corporate Finance Beratung auf dem Weg ist, ein Commodity zu werden und abgelöst werden kann durch digitale Tools. Bei euch, Lars, können es Finanzierungsplattformen sein. Es gibt ja durchaus schon welche im Leverage Finance Bereich, die vermitteln zwischen Kreditnehmer, Kreditgeber. Bei euch, Ulf, bei den Anwälten ist es klar Legal Tech, KI, die dann die Verträge aufsetzt und alles passend macht. Habt ihr die Sorge, dass eure Transaktionsbeiträge durch Technologie kommoditisiert werden und auch eure Erfahrung vielleicht irgendwann nicht mehr wert genug ist oder Wertbeitrag genug liefert, um die Effizienzen der Technologie zu kompensieren?
Also die Tools, Plattformen, in manchen Prozessen kann man die sicherlich einsetzen. Arbeitserleichterung ersetzt dann die E-Mail, mag auch schon deutlich weitere Themen geben, zum Beispiel im Bereich Schuldschein. Aber letztlich ist es, je mehr es eine Commodity ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man abgelöst wird, weil man sich selber einsetzen kann innerhalb des Gesamtprozesses. Wenn ich jetzt aber die Prozesse anschaue, die wir regelmäßig begleiten, die Interaktionen, die Besonderheiten, dann sehe ich das auf lange Sicht, was in 20, 30, 40 Jahren ist, keine Ahnung, aber auf kürzere Sicht sehe ich das nicht, dass wir in dieser Rolle abgelöst werden, die wir gerade haben. Wir sprachen gerade über Restrukturierung, danach am allerwenigsten, bei etwas herausfordernderen Cases auch weniger. Wenn es ein Case ist, der Standard ist, schon ein paar Mal im Markt, alle wollen es machen, dann, und man legt sich darauf Wert, jedes einzelne Detail vielleicht auch, dass man das detailliert bespricht und das Maximum hier und dort rausholt, dann glaube ich schon, dass das mehr an Raum gewinnen kann. Aber dass es die Berater ersetzt, ich sehe es eher als Ergänzung, vielleicht ein Teilmarkt, der sehr commodity-lastig ist, der mag übernommen werden, auch mittelfristig. Aber alles andere sehe ich eigentlich erstmal nicht. Aber Ulf, ergänze gerne. Legal ist ja noch ein bisschen anders gelagert vielleicht an manchen Stellen. Weiß ich
auch. Ja, ich würde erstmal nochmal bei dem Finanzierungsbereich bleiben wollen. Ich glaube, das, was wir gesehen haben bei Schuldscheindarlehen, also einem hoch-commoditized Business, zeigt durchaus, wo es hingehen kann und wohin hingehen wird. Gibt es diverse Plattformen mit den unterschiedlichsten Features, für ein, und dann mag der Schuldscheinmarkt mir verzeihen, für ein relativ unkomplexes Produkt. Dann habe ich sozusagen möglicherweise den nächsten Schritt, den die ein oder andere Plattform ja auch schon geht, in den Blick auf Konsortialkredite und vor allen Dingen einfachere Konsortialkredite. Ich glaube, da ist ganz viel Kommoditisierung tatsächlich noch möglich. In dem Bereich Leverage Finance, glaube ich, muss man ganz stark differenzieren. Wenn man die, und auch da um Verzeihung gebeten, 0815 Small Cap Transaktion hat, da gibt es ja bereits Häuser, die das gar nicht mehr über einen LMA-nahen Kreditvertrag anbieten, sondern stattdessen Standarddokumentation einfach nehmen. Wird sich das durchsetzen auf den echten Mid-Cap und Large-Cap-Bereich? I personally doubt it. Zweiter Gesichtspunkt für uns als Anwälte ist alles das, was da an Innovation auf uns zukommt, absoluter Game-Changer. Das, was wir jetzt gegenwärtig uns noch anschauen über klassischen Leverage, also ein Partner plus wie viele Associates auch immer, wird sich künftig als operativer Leverage darstellen. Also sozusagen wie viel Arbeitsleistung hole ich dann aus technologischen Apps, KI und so weiter tatsächlich heraus. Das wird sich schon ändern. Die Rolle des Beraters, und darauf wolltest du eigentlich hinaus, die wird sich, glaube ich, nur minimal ändern, weil das Beratungsprodukt weiter nachgefragt wird, nämlich Expertise, das war der Punkt von vorhin, Erfahrung, Fingerspitzengefühl, all diese Themen, die lassen sich nicht technologisieren. Jemanden am Tisch zu haben, der im richtigen Moment mit dem Kopf schüttelt oder im richtigen Moment auch den Mandanten mal bremst und sagt, jetzt hören wir einfach mal kurz zu und gehen mal raus, all diese Themen lassen sich technologisch nicht lösen. Dafür sind Berater da.
Eine KI, die tausende Kreditverträge analysieren kann, die kann natürlich relativ gut herausfinden, was in 9 von 10 Fällen am Ende rausgekommen ist und dass ihr dann im Prinzip sagen müsst, das ganze Verhandeln können wir uns sparen und die ganzen Stunden auf unserem Spesenzettel, weil am Ende werden wir eh da rauskommen, was die KI sagt, weil das die Wirklichkeit ist.
Das ist eigentlich ein Horrorszenario, daran glaube ich auch nicht. Wenn wir Unterstützung über Plattformen, Apps und so weiter bekommen, genau das zu tun, nämlich zu clustern, wo geht eigentlich der Markt hin, was sind eigentlich übliche Klauseln, was sind denkbare Kompromisslinien und so weiter, gar keine Frage. Ich glaube, da arbeitet jede Kanzlei bereits dran und oder hat es schon. Sozusagen die Bedeutung von Knowledge Management wird deutlich größer werden, ist gar keine Frage. Aber zu glauben, dass ich sozusagen per Tick the Box den Kreditvertrag mache, kreditnehmerfreundlich, kreditgeberfreundlich, was auch immer, daran glaube ich nicht. Dafür ist Kreditgeschäft einfach auch Vertrauensgeschäft. Das ist nicht einfach so mal eben zu technologisieren. Bei allem Verständnis für mehr Effizienz und geringere Transaktionskosten etc.
Weil man diskutiert ja nicht über Standardklauseln, ja, selten, sondern über Themen, wo es hakelt. Und da wird dem Finanzierer und Zweifelsfall auch zu Recht egal sein, wenn das nicht passt. In 9 von 10 Fällen war das so. Das ist ja kein Argument, dass er sagt, das ergibt hier Sinn wirtschaftlich fürs Unternehmen, für mich. Und da wird ja die Zeit mit verbracht und nicht mit den Dingen, die überall gleich sind, normalerweise. Ich möchte jetzt nicht in Ulfs Territorium eindringen, aber das ist mein Eindruck. Kreditvertrag, wir reden ja nicht über jedes einzelne Wort Ewigkeiten, sondern über ein paar Knackpunkte, über die Issues, die man findet. Und die sind dann schon auch vom Case abhängig, vom Unternehmen, von Situationen, nicht so leicht zu standardisieren.
Ich glaube, es ist schon deutlich geworden in unserem Gespräch, dass eure Rolle im Moment eine sehr viel bedeutendere ist, als, das würde ihr bestimmt unterstreichen, als es vor 5 oder 10 Jahren bei euren Vorgängern der Fall ist, auch einfach, weil mehr Probleme gelöst werden müssen. Lars, du schüttelst den Kopf.
Es gab auch schon vor 9 oder 10 Jahren schwierige Fälle oder Fälle, in denen das wichtig war.
Ja, Einzelfälle, aber jetzt ist es ja flächendeckend.
Jetzt ist die Frage einfach größer geworden bei Finanzierung. Jetzt mal Richtro außen vor. Früher war die Frage, wie gut wird die Finanzierung, die ich bekomme im Wesentlichen? Und jetzt ist häufiger die Frage, kriege ich überhaupt eine? Und das ist der Unterschied. Ist es daher wichtiger, vielleicht im Schnitt wichtiger, wie die Performance ist auf der Debt-Seite? Ja, schon, aber sicherlich gab es auch früher schon komplexe, schwierige Fälle. Ich wollte nur den Vorgängerkollegen nichts eher Absteigendes stehen lassen.
Und Lars, ergänzend, die meisten Private Equity Häuser gewinnen ihre Rendite nicht über Financial Engineering, sondern über sozusagen einen guten Case für Value Creation. Sei es ein Buy-and-Build-Case, sei es was auch immer, Multiple Arbitrage, sei es was auch Portfolio Performance etc. Aber dass du jetzt allein deinen Case auf Financial Engineering baust, die Fälle sind, glaube ich, nicht mehr so häufig.
Würde ich auch fast von abraten, wenn mir jemand sagt, es lohnt sich nur, weil ich 50 Bips weniger zahle. Dann würde ich dir sagen, kauf's lieber nicht.
Ich würde zum Abschluss gerne nochmal eine Frage an euch beide stellen. Bin gespannt, wie ihr die beantworten werdet. Glaubt ihr, dass die jetzige M&A-Krise, die alles schwieriger gemacht hat, die eure Rolle wahrscheinlich auch aufgewertet hat, dass das mittelfristig einen Impact haben wird, wie ihr als Berater angesehen werdet, wie ihr mandatiert werdet? Oder wird diese Zeit einfach in 1, 2 Jahren vergessen sein, wenn die Dealmaschine wieder läuft und es gibt gewisse Rückschritte bei der Bedeutung der Berater?
Bei der Bedeutung Berater sehe ich nicht. Natürlich, wenn es wieder eine Phase gibt, in der mehr Themen mal eben so durchfliegen und die Finanzierung, das ist nur noch so, ja, ein Tick the Box. Natürlich wird dann sicherlich wieder mehr, wird man eher auf Preisspieler gehen, als auf ja, diejenigen, die sich vielleicht qualitativ höher verorten. Das wird einen Unterschied machen und Finanzierung wird nicht mehr als so ein kritischer Faktor gesehen in der Transaktion. Das kann schon sein. Dadurch sinkt in dem Bereich vielleicht die Bedeutung ein bisschen. Im Restrubereich wird es so bleiben, wie es ist, meines Erachtens, weil es da immer ein kritisches, sehr kritisches Element hat und es da auch andere Auswirkungen hat, wenn es keine Lösung gibt, als wenn man keine Finanzierung findet oder nicht gut genug sind in einem potenziellen Buyout-Prozess.
Bin selbstbewusst genug, um zu sagen, es hat keine Auswirkung. Warum? Das sehen, glaube ich, alle Anwaltskanzleien. Wenn du eine gute M&A-PE-Praxis haben möchtest, dann gehört Finance dazu. Wenn du Finance nicht mit auf dem gleichen Niveau wie M&A-PE anbieten kannst, dann ist deine Credibility bei dem Private Equity House deutlich geringer. Für die Bankenseite, da gilt, glaube ich, genau das Gleiche. Gute Beratung verliert den Stellenwert nicht und gute Relationships auch nicht.
Das war ein sehr interessantes und sehr kurzweiliges Gespräch. Lieber Lars, lieber Ulf, ich bedanke mich bei euch dafür.
Wir haben zu danken.
Besten Dank.
Ich hoffe, ihr fandet es da draußen genauso unterhaltsam wie ich. Das ging wirklich schnell rum, diese Dreiviertelstunde. Aber ich habe viel hinter die Kulissen blicken können und ich hoffe, dem einen oder anderen von euch geht es auch so. Das war's für diese Woche mit What's Up Corporate Finance. Jetzt steht wieder ein Wochenende vor der Tür, für das ich euch schöne Tage wünsche. Wetter soll ja ganz okay werden. Nutzt die letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers noch. Ich bedanke mich für eure Zeit zusammen mit Ulf und Lars und sage bis bald wieder bei What's Up Corporate Finance. Euer Michael, bleibt gesund.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com